schlagen dazu auf 1. Chroniker Kapitel 13. Wir lesen da die ersten 14 Verse zum Gegenstand unserer Auslegung. 1. Chroniker Kapitel 13, ab Vers 1. Da heißt es, und David beriet sich mit den Obersten über 1000 und über 100, mit allen Fürsten. Und David sprach zu der ganzen Versammlung Israels, wenn es euch gut dünkt und wenn es von Jehova, unserem Gott, ist, so lasst uns allenthalben umhersenden zu unseren übrigen Brüdern in allen Landen Israels und mit ihnen zu den Priestern und zu den Leviten in den Städten ihrer Bezirke, dass sie sich zu uns versammeln. Und wir wollen die Lade unseres Gottes zu uns herüberholen, denn wir haben sie in den Tagen Sauls nicht befragt. Und die ganze Versammlung sprach, dass man also tun sollte, denn die Sache war recht in den Augen des ganzen Volkes. Und David versammelte ganz Israel von dem Sihor Ägyptens bis nach Hamat hin, um die Lade Gottes von Kirjat-Jearim zu bringen. Und David und ganz Israel zogen hinauf nach Baala, nach Kirjat-Jearim, das zu Juda gehört, um von dannen die Lade Gottes Jehovas heraufzuholen, der zwischen den Cherubim thront, dessen Name dort angerufen wird. Und sie fuhren die Lade Gottes auf einen neuen Wagen aus dem Hause Abinadabs weg. Und Usa und Achjo führten den Wagen. Und David und ganz Israel spielten vor Gott mit aller Kraft, mit Gesängen und mit Lauten und mit Harfen und Tamburinen und mit Zimbeln und mit Trompeten. Und als sie zur Tenne Kidon kamen, da streckte Usa seine Hand aus, um die Lade anzufassen, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn Jehovas wider Usa, und er schlug ihn darum, dass er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, und er starb da selbst vor Gott. Und David entbrannte, weil Jehova einen Bruch an Usa gemacht hatte, und er nannte jenen Ort Peretz Usa, bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich vor Gott an selbigem Tage und sprach, wie soll ich die Lade Gottes zu mir bringen? Und David ließ die Lade nicht zu sich einkehren in die Stadt Davids, und er ließ sie beiseite bringen in das Haus Obed-Edoms des Gaditers, und die Lade Gottes blieb in der Familie Obed-Edoms in seinem Hause 3 Monate, und Jehova segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was sein war. Diese Geschichte, die wir hier verlesen haben, die wird uns soweit schon bekannt sein. Und dennoch wollen wir sie betrachten, einfach darum, weil tiefe Belehrungen auch für uns darin enthalten sind. Gerade war David zum König in Israel gemacht worden, lesen wir in Kapitel 12, 38. Gerade war er zum König gemacht worden. In diese Zeit hinein, da hatte er ein ganz, ganz tiefes Herzensanliegen. Da ging es nicht um sich, sondern um die Sache Gottes. Ja, in seinem Leben, in dem Leben Davids, da stand Gott nicht an letzter Stelle. Daher wollte er die Lade des Herrn, die sich in der Hand der Feinde befand, wenn auch nur für kurze Zeit, die Bibel sagt, nach 1. Samuel 6, 7 Monate. Er wollte nach dieser kurzen Zeit die Lade wieder nach Israel bringen. Was ganz sicher nach den Gedanken Gottes war. Und unterwegs gab es ein Malheur. Nun, im Hause Abinadabs, da stand sie dann 20 Jahre. Wir lesen das in 1. Samuel 7, Vers 1 bis 2. Die Lade bedeutet in der symbolischen Sprache und Darstellung Jesus. Die alttestamentliche Lade ist Jesus in der Darstellung. Jesus, unser Herr. Das Alte Testament war gezeichnet vom Sehen und Schauen. Israel verbunden, musste alles gesehen werden. darum eine für menschliche Augen sichtbare Lade. Obgleich nicht jeder ins Allerheiligste durfte nach der Weisung Gottes, so waren denn die hohen Priester auch Menschen. Und das sehen wir nicht allein im Inhalt der Lade, was nur erwähnt werden soll, worüber aber wir heute nicht sprechen möchten, nämlich die Tafeln des Gesetzes. Weil das Gesetz vom Herrn kommt, darum waren die Tafeln in der Lade. Und des Weiteren das himmlische Manna, weil das Lebensbrot Jesus ist. Deshalb musste der Krug mit Manna nach der Weisung Gottes in die Lade getan werden. Und selbst den Mantelstab, diesen ausgedürrten Stab, der über Nacht gegrünt, ausgeschlagen, gegrünt, Frucht gebracht hatte. Ein Bild der Auferstehung, das heißt, in Jesus, dargestellt in der Lade, findet Kraft gottesgemäß die Auferstehung statt. Aber nicht nur darin, sondern auch in der Beziehung der Menschen zur Lade. Und das interessiert uns heute. Diese Seite wollen wir ein klein wenig besehen. Die Beziehung der Menschen zur Lade. Wir könnten sagen, die Beziehungen heute jener Menschen zu Christus. Und weil Israel unter dem Blut der Opfertiere stand, wurde Obed-Edom reich gesegnet. Er und alles, was sein ist. Das heißt, wer unter dem Opferblut Jesus Christus gestellt ist, steht unter den gewaltigen Segnungen. Auch heute. Dagegen bedeutete die Anwesenheit der Lade bei den Philistern, die nicht unter Blutsvergebung standen, furchtbare Plagen und Krankheit und Tod. Wir lesen das in 1. Samuel 5, Vers 1 bis 6, detailliert. Das heißt also, wer mit der Lade, das ist Jesus, nicht in der rechten Blutsgemeinschaft gefunden wird, kommt unter Gericht wie einstmals damals die Philister. Das ist die Frage an uns, ob wir unsere Sünden dem Herrn Jesus schon so bekannt haben, indem wir als verlorene Sünder zu Jesus kamen und ihm unsere Sünden, wisst ihr, die, über die wir nicht so gern sprechen möchten, was wir immer verborgen haben, genau diese Sünden sind. Die müssen wir alle dem Herrn Jesus bringen, und zwar müssen wir kommen als verlorene Sünder, nicht nur solche, die sakramental wieder ein paar Sünden loswerden wollen, durch eine äußere Form, das nicht. Sondern Jesus nimmt verlorene Sünder. Und wenn wir noch nicht errettet sind, dass wir den Heiligen Geist haben, dann sind wir verlorene Sünder. Nicht ein wenig verloren, sondern total mit unserer ganzen christlichen Auffassung. Und umgekehrt, wer in dieser rechten Blutsgemeinschaft gefunden wurde, gelangte zu großen Segnungen. Das ist der Ausdruck der Begegnung mit Jesus auch heute. Fluch oder Segen? Begegnung mit Christus als Richter oder Heiland? Du darfst dir's wählen. Aber in der Ewigkeit hast du keine Ausrede mehr. Du kannst auch nicht sagen, andere waren daran schuld. Jeder, der heute hier drin war und noch nicht zur Wiedergeburt gelangt ist, hat in der Ewigkeit keinerlei Ausrede. Ja, noch mehr, die Bibel sagt, der den Willen des Herrn wusste, aber da nicht danach getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Nimm's zur Kenntnis. Das sind Ewigkeitsdinge, die Gott uns da hinterlassen hat. Lukas, Kapitel 12, Abvers 47. Und David selbst nahm die Zurückbringung der Lade außerordentlich ernst. Ich sehe, das war Gemeinschaft mit der Lade, mit Jesus. Nimmst du das auch ernst? Oder kannst du oberflächlich, überhaupt wenn du noch nicht so, dass du noch nicht errettet bist, kannst du da einfach ruhig schlafen? Ich kann mir das nicht richtig vorstellen. Kann nur Unwissenheit dazwischen stehen. Wenn da noch einer nachts ruhig schlafen könnte und er wäre noch nicht zu Jesus gekommen. Gar nicht ausdenkbar. So was Irres. Wenn man von der Errettung in Jesus weiß und lässt sich nicht retten. Nun, wenn es mit einer 1,5 Millionen Moneten verbunden wäre, würde man sagen, naja, das ist ein dummes Geschäft da, diese Rettung. Aber wir brauchen dieses Lebenswasser zu nehmen. Die Bibel sagt umsonst. Was gibt's denn da noch für Ausreden? Dann sind wir gefordert, hier zu kommen. Sage ich, jeden Einzelnen. Und bei Gott gibt's keine Ansehen der Person. Nun, hier heißt es, er nahm die Sache sehr ernst und er unterredete sich mit anderen. Auch wir möchten sagen, im Leben der Gläubigen, auch dann, wenn sie noch nicht errettet sind, da geht vieles schief. Oder ist in deinem Leben noch nie was schief gegangen? Ich möchte mit dir sprechen, wenn das der Fall wäre. Und dann ist schon recht, wenn wir uns mal unterreden. David unterredete sich. Das war der König. Aber seine demütige Stellung wollen wir hier sehen. Auch wir bilden uns etwas ein. Obwohl wir noch nicht mal einen König in Deutschland haben. Wir dürfen uns etwas einbilden, dass unser Nachbarstaat England noch eine Königin hat. Aber das errettet uns nicht, auch wenn wir uns auf diese Könige berufen möchten. Er beriet sich mit den Obersten und allen Fürsten, Vers 1. So haben wir es gelesen. Ja, nach Vers 2 geht die Sache weiter. Da wurde die ganze Versammlung Israels einberufen. Und die Priester und die Leviten aufgefordert zu kommen. Weshalb? Die Lade zu holen. Vers 2. Und der geistliche Zustand in Israel bei solcher Handlung, der muss ganz miserabel gewesen sein. Ähnlich so wie in der Gemeinde Jesu heute weltweit. Ganz miserabel. Wieso denn das? Wieso kann man denn das behaupten? Ja, die Lade war nicht in ihrer Mitte. Jesus ist nicht in der Mitte. Das muss man sich mal vorstellen. Wie sieht's heute in den örtlichen Gemeinden aus? Wisst ihr, das ist das Bild im Neuen Testament. Im Bild des 7. Sendschreibens an Laodicea. Jesus steht draußen. Drinnen ist die Gemeinde und draußen ist der Herr Jesus. Denn dort heißt es in Kapitel 3, Vers 20, er klopft von außen an. Also hat man ihn vorher hinausspediert. Das ist der Zustand, wie es heute in Gemeinden aussieht. Da gibt's alles wie in Laodicea. Wir sind so reich, wir brauchen gar nichts mehr. Es gibt nichts mehr, was in Laodicea Platz hat. Von den Zungenredner bis zum Grimassenschneider, Gesichtsschneider sagen wir. Alles gibt's. Aber Gottes Wort sagt, du weißt überhaupt nicht, wie arm du bist. Du bist der ärmste Tropf, den es überhaupt gibt. Wir müssen solchen das sagen, dass sie die ärmsten Tropfe sind, weil sie belogen worden sind. Zwar gemein vom Teufel. Aber wenn du dich mit ihm einlässt, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass alles so geschieht. Des Weiteren ist in Vers 3 gesagt, dass die Lade in den Tagen Sauls, und das waren viele Jahre, nicht befragt wurde. Und da war noch ein anderer Zustand. Obgleich die Lade damals in ihrer Mitte war, wie war ein Zustand in der Gemeinde Jesu? Dass dort, wo der Herr noch gegenwärtig ist, nicht mehr gefragt wird, da machen die Kinder Gottes, was recht ist in ihren Augen. Wisst ihr, wenn es so weit ist, dass jeder seine Idee, seine verrückte Idee durchsetzen will in einer Gemeinde, ist der Zerbruch vor der Tür. Gemeinschaft auch mit Jesus, existiert nur durch allseitige Unterordnung und Unterwerfung. Da geht es noch nicht mal in der ersten Linie um die Frage der Richtigkeit, sondern die Unterwerfung ist wichtiger als alles andere. Damals war die Lade inmitten Israels und man befrug sie nicht. Das heißt, man darf Gott nicht die Ehre. Wie sieht es in deinen Lebensentscheidungen aus? Machst du auch so, was du für richtig befindest? Oder fragst du auf den Herrn? Wisst ihr, hier sehen wir, wie wir wandeln sollen in der Gegenwart des Herrn. Gott erlaubt uns längst nicht zu tun, was unser alter Mensch begehrt. Halt's ihn nur ein, du wirst sehen, wo du landest. Wenn wir auf der einen Seite bekennen, mit Christus gestorben zu sein, dann können wir eben auf der anderen Seite keine Mund-zu-Mund-Beatmung mehr mit diesem alten Menschen durchführen. Was mag das auch in dem Herzen des lebendigen Gottes gewesen sein, der die Lade in Mitte Israels hatte und sie wurde nicht befragt? Eine Geringschätzung. Geschwister, dass wir das Wort des Herrn und Jesus in unserer Mitte achten möchten. Achten als das, was Christus in unserer Mitte darstellt. Dass wir ihm lieben von ganzem Herzen. Durch unseren Wandel, in der Unterwerfung unter sein Wort. Ja, dass wir so weit gehen können, zu sagen, dass wir in der Heiligen Schrift forschen sollten, zu suchen, wo wir noch einen Punkt finden, den wir unserem Herrn in der Unterwerfung bringen können. Neutestamentlich, also das Nichtbefragen der Lade, bedeutet solches, dass die Gläubigen nicht mehr nach Jesus Ausschau halten. Nicht mehr den engen gemeinschaftlichen Kontakt zur Heiligen Schrift unterhalten. Kein Wunder, dass sie dann nicht wissen, was in der Bibel geschrieben steht, außer noch vom Kopf her. Obgleich der Herr in ihrer Mitte weilt. In Vers 4 kommt es dann zu einer Beschlussfassung. Beschlussfassung der ganzen Gemeinde. Mit der Lade, neue Gemeinschaft zu beginnen. Das ist eine herrliche Sache. Nicht wahr? Neuanfang. Kinder Gottes beschließen neutestamentlich nach der Zeit einer Trägheit mit Jesus einen Neuanfang. Das ist nichts Goldiges, ich meine schon. Das ist die Zielsetzung Christi. Er will mit dir, er will mit den Gemeinden einen Neuanfang machen. Also das ist was ganz Tolles hier. Das muss ich schon sagen. Und wenn Jesus mit dir noch nicht weiter vorankommt, dann hast du noch kein Ja dazu. Zu diesem Neuanfang. Jesus will einen Neubruch in deinem Leben beginnen. Er will sich ganz neu offenbaren. Aber du darfst nicht warten, dass der Herr Jesus damit anfängt. Wisst ihr warum nicht? Weil er auf dich wartet, dass du damit anfängst. Denn das hat er dir gesagt, dass du dich veränderst. Gott soll sich nicht verändern. Nein, du, wir, ich, du sollen sich verändern. Damit Gott neue Segnungen schenken kann. Ob du das ihm gewährst? Oh, weißt du, wenn nicht ein ganz neues Feuer der Liebe für Jesus und seinem Wort brennt, dann würdigst du ihn nicht. Gleich dem Saul, unter Tage Saul. Er mag in deiner Mitte sein, aber du gibst ihm nicht die Ehre. Oh, vollziehe es nach. Jesus will dich gebrauchen für seinen Zeugnisdienst. Er will dich gebrauchen für seine Arbeit. Und aus dem gleichen Grunde des Neuanfanges nahm man zum Transport der Lade, wie es hier heißt, einen neuen Wagen, Vers 7. Da muss auch gleich ein neuer Wagen genommen werden. Alles soll wie jetzt neu gemacht werden. Also eine ganz neue, gute Idee, könnten wir sagen. Von der menschlichen Seite her. Und auf der Seite Israels finden wir dann Vers 10. Gesang, Musik Musik war zu hören, Vers 8. Jawohl, in Vers 8 war noch, da ging's freudig her und zu in Israel. Und da entbrannte der Zorn Gottes, Vers 10. Und Ussa wurde von Gott tödlich niedergeschlagen. Und wir fragen, was war geschehen? Was war passiert? Zunächst die menschliche Seite. Und wir wollen das hier ganz klar herausstellen, damit wir lernen möchten. Lernen in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Diese Rinder, die den Wagen gezogen, die Bibel sagt in Vers 9, hatten sich losgerissen. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und da entstand augenscheinlich die Gefahr, dass die Lade vom Wagen herunterfallen würde. Schon stand sie schief. Und da hielt im besten Wollen und Gewissen der Ussa mit seiner Hand ausstreckend die Lade fest, damit sie nicht fallen sollte. Sie war ihm wert, nicht zu fallen. Und die Bibel sagt, und er selbst starb Ussa vor Gott. Und wir stellen nun die Frage, um in dieser Situation weiterzukommen, wer war am Tode Ussas schuld? Ja, die Frage muss erst geklärt werden. Sonst können wir die ganze weitere Geschichte nicht verstehen. Und des Weiteren, weshalb schlug Gott gleich so schwer zu, dass Ussa öffentlich sterben musste? Ich meine, Gott hätte auch ein bisschen anders reagieren können. Wäre doch eine menschliche Auffassung. Wir wissen doch auch irgendwie was. Oder? Als die Lade bei den Philistern war, und die Philister haben sie auch hin und her getragen, sonst wäre sie nicht 7 Monate bei ihnen untergebracht gewesen. Die kam ja nicht durch die Luft geflogen. Da war auch niemand gestorben, der sie angefasst hat. Hoffentlich geht uns jetzt der Morgenstern auf. Als man die Lade transportiert hatte, musste niemand sterben. Zwar hatte man alles recht gut gemeint, als die Lade wieder neu den Platz der Ordnung in der Stadt Davids erhalten sollte. Aber gut meinen und der Wille Gottes sind zwei ganz verschiedene Dinge, die wir jetzt lernen wollen. Die Ursache, weshalb also Ussa sterben musste, lag darin, was meinst du? Was meinen wir, weshalb er sterben muss? Das sagt die Bibel in 1. Samuel 6, Vers 7. Dass man die Lade auf einen neuen Wagen nach der Weisung Gottes transportiert hatte. Das war der Grund. Gibt's denn sowas? Die Bibel sagt hier ganz klar in 1. Samuel 6, Vers 7, dass das die Art der Philister war. Das war die Heidenart, mit der Lade umzugehen. Wisst ihr, wenn die Heiden gottlos wandeln, schlägt der barmherzige Gott längst nicht zu. Aber wenn du meinst, der du den Willen Gottes kennst, wie die Welt zu wandeln, dann wundere dich nicht, wenn und das Gott zuschlägt. Und so hat das leibliche Tod zur Folge gefunden. Ja, was sollte denn nun gemacht werden? Nach der Anordnung Gottes musste die Lade auf den Schultern mittels Stangen durch die Söhne Levis getragen werden, 1. Chroniker 15, Vers 15. Da sagt das selbst das Wort. Weil sie nicht die Lade auf den Stangen durch die Leviten trugen, wie es Gott in der Tora angeordnet hatte. Nun, wir hatten eingangs gehört, die Lade enthielt die Gesetzestafel. Das hatten wir ja gehört. Und weil Gott das Gesetz als eine Last auf die Schultern Israels gelegt hatte, so war die Lade mit den Gesetzestafeln auf die Schultern der Leviten zu legen und so zu transportieren. Das war eine Weisung Gottes. Nicht ein Ochsenwagen, sondern die Leviten hatten die Lade nach der Erwählung Gottes zu tragen und zu transportieren. 1. Chroniker 15, Vers 2. Und weil solches nicht getan wurde, machte Gott einen Bruch unter ihnen. 1. Chroniker 15, Vers 13. Und dann fährt David weiter fort zu reden und sagt, weil wir ihn, jetzt kommen wir zum wahrhaftigen Grund, weil wir ihn, Gott, nicht suchten, nach der Vorschrift. Das war der wahrhaftige Grund. Wir kommen erneut zur Frage, wer war am Tode Ussas schuld? Erstens, David war der erste Schuldige und Hauptschuldige. David war schuld. Weil er nach Vers 1 gleich dem Saul sich bei Menschen erfragt hat, aber er frug und befrug nicht Gott. Ist dir das aufgefallen? Gott befrug er nicht. Sicherlich hätte Gott zu diesem Thema etwas zu sagen gehabt. Selbst dann, wenn die Leviten und die Priester vergesslich waren. Hinsichtlich der Tora. Zweitens. Schuld waren an zweiter Stelle die Leviten und Priester, welche wussten, dass sie Mittler zwischen Gott und den Israeliten waren, aber nicht nach den ihnen bekannten Geboten taten. Interessant ist, wenn in Israel ein Missstand war, ein geistlicher Missstand, dann war der immer verbunden mit der vorausgegangenen Situation, dass im Priestertum etwas faul war. Und wenn im Priestertum etwas faul war, dann dauerte es gar nicht lange, dann lag das ganze Volk flach. Und im Gericht. Und so hat Gott uns gesetzt, die wir ihm gehören, als ein königliches Priestertum, fürbittend heilige Hände aufzuheben für eine verlorene Welt. Wisst ihr, dass es in der Welt draußen so bitter zugeht, weil die Gemeinde Jesu den Dienst nicht versieht, gleich den Priestern hier im Alten Testament gegenüber Israel? Drittens. War Schuld ganz der Ussa selbst. Weil es dem Ussa nach der Weisung Gottes in der Tora verboten war, die Lade zu berühren. Das war nur den Priestern vorenthalten. Ja, in diesem Raum durfte nur nach der Weisung Gottes überhaupt der hohe Priester jährlich einmal hineingehen. Und gleich dem Ussa sind auch heute Gläubige geneigt, für den Herrn einzustehen, etwas zu tun. Sie meinen, Jesus würde fallen, wie die Lade von dem Wagen. indem sie sich für die Sache Gottes groß machen und verwenden wollen. Zwar gut gemeint, oh, gut gemeint, aber nicht nach der Ordnung und Anordnung Gottes. Und da wollen wir heute hin, ein klein wenig zu sehen. Und dann kann eben Gott seinen Segen und seine Segnungen nicht geben, wie der Herr es will. Vielmehr, und wie viel Bemühung in der Gemeinde Jesu ist auch heute umsonst, weil solches nicht nach dem Gebot der Liebe Jesu sich vollzieht. Und das ist die Vorschrift. Für die Wahrheit des Wortes können wir nur dann eintreten, wenn wir selbst zuerst durch die Liebe Jesu geformt sind und nach der Liebe Jesu handeln. Alles andere sind wie hier bei Israel, die da auszogen, die Lade zu holen. Da wird ein Gerät erwähnt. Dieses Gerät finden wir wieder in 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 1, schallende Zimbeln. Wenn wir nicht nach der Liebe Christi einer zum anderen stehen, schallende Zimbeln, sind wir dann und kein Zeugnis. Und weil die Priester und weil die Leviten in Israel nicht so recht vor ihrem Gott standen, geriet viertens auch das Volk, das ganze Volk, in die Schuld. Und darum musste einer aus dem Volke sterben. Hussa. Denn die Bibel bestätigt, denn auch das ganze Volk hatte in den Jahren die Lade des Herrn nicht befragen lassen. Was nichts anderes als Mitschuld am Tode Usas bedeutet. Auch dann, wenn heute die Gläubigen den Herrn nicht im Gebet ständig nahen, geraten andere Menschen dafür in Mitschuld. Weil der Herr uns zu Priestern Gottes gemacht hat, Offenbarung 1, 6. Noch einmal zurückkehrend zum Ausspruch Davids über den wirklichen, ursächlichen Grund des Todes Usa. Dort sagt er, weil wir ihn, Gott, nicht suchten nach der Vorschrift. Sind es zwei Punkte, die uns jetzt bewegen, ein wenig ins Licht zu stellen. Erstens, weil wir ihn nicht suchten, und zweitens, nach der Vorschrift. Nicht nach der Vorschrift. Zu eins. Weil die Priester, weil der König, weil das ganze Volk und Usa selbst den lebendigen Gott nicht suchten, denn keiner befrug Gott, musste Usa sterben. Wie wichtig ist da die beständige Verbindung zum Herrn durch Lesen des Wortes Gottes, Gebet und die Unterhaltung der Gemeinschaft der Seinen. Der Herr vom Himmel hatte überhaupt kein Licht über die Frage des Transportes der Lade den Priestern geben können, weil niemand da war, der wirklich aufrichtigen Herzens nach göttlichem Licht gesucht hatte. Das ist das Problem. Gott lässt dann auch Gerichtswege zu, wenn wir nicht nach ihm suchen. Wir wollen uns das merken, wir wollen es mitnehmen. Das betrifft zuerst die Gottlosen in ihrer Verlorenheit, denn sie werden alle, die sich in dieser Weise nicht dem Herrn nahen, indem der Jesus ihre Sünden abwäscht durch sein kostbares Blut, sich einmal in der ewigen Verdammnis, also im Gericht, wiederfinden. Das betrifft die Israeliten ebenso auf ihren Irrwegen wie hier. Die Lade unterwegs nach Jerusalem. Und heute betrifft es die Gemeinde Jesu in der Verstrickung mit mystischen Mächten. Und zwar so, wie es schlimmer überhaupt nicht mehr sein kann. Auch das sind Gerichtswege Gottes an den Gläubigen, damals bei Israel, die Schlangenplage in der Wüste und heute die Schlangenplage bei den Gläubigen. Und zwar, weil wir das Licht der Erkenntnis Gottes nicht von Herzen gesucht haben. Gericht folgt darauf, damals wie heute. Und wir, was unsere Zeit anbelangt, sollten beständig in der Buße vor einem heiligen Gott gefunden werden. Haben wir doch die Verheißung, dass der Suchende empfängt. Die Bibel hat also eine göttliche Verheißung hineingelegt. Wir lesen Gottes Wort und wir hören dasselbe, weil wir seinen Willen suchen. Ungehorsam liegt vor, wenn wir seinen Willen nicht erkannt haben. Denn jedes Nichtsuchen des Herrn ist zugleich eine Missachtung göttlicher Gnade und zieht Gericht nach sich, auf das wir wissen, dass das Gericht Gottes an seinem Hause anfängt. Zu zweit. So manches Kind Gottes sucht den Willen des Wortes, der Schrift, lebt aber gleichzeitig nicht im Willen des Herrn. Wir fragen, warum? Weil dem lebendigen Gott nicht nach seiner Vorschrift, sondern nach eigenem Gedankengut gelebt wird. Es mangelt in bestimmter Frage an Licht. Und der Herr kann es nicht geben. Er kann es nicht schenken. Er möchte es zwar, aber er kann es nicht. Weil wir nicht genug nach der Vorschrift des Wortes gesucht haben, weil sich darin nicht verhalten wird, ihn nach der genauen Anweisung, wie er es gesagt hat, zu suchen. Diese Vorschrift war damals das Gesetz, wonach die Lade eben nicht mit Rindern zu befahren war, sondern durch Leviten zu tragen ist. Und das war nach der Weisung an Mose, wie die Heilige Schrift in 2. Mose 25, Vers 40 sagt, wie Gott zu Mose redet, auf dass du alles nach dem Muster machest. Und das Muster hatte Gott dem Mose in deutlicher, detaillierter Form gezeigt. Mit dem Rindertransport war natürlich das Muster Gottes verlassen. Ob David das Volk dann viel oder wenig in der Tora lasen, ob sie viel oder wenig beteten, spielte dann keine Rolle. Auch das wollen wir uns merken. Dass wir Gottes Willen zu erkennen nicht allein im Lesen seines Wortes und in vielem Gebet finden. Nein. Sondern die Vorschrift seines Wortes beinhaltet unser ganzes Verhalten zur Gemeinde, unser ganzes Verhalten zur Ortsgemeinde, unser ganzes Verhalten zur Welt. Alles das gehört mir dazu. Wenn wir darin hinken, da hätte können der David sagen, dafür werden wir mal tüchtig nachholen in den Dingen, die wir für richtig halten. Tora lesen und beten, hätte sich Gott keinen Millimeter erreichen lassen. Die Mehrleistung durch Gesetzeslesung und durch Gebetszeit ist keinerlei Ersatz für das Bleiben in den Musteranweisungen. Und auch heute nicht. Darum nimmt auch das Neue Testament den Ausspruch Gottes wieder auf und sagt in Hebräer 8, Vers 5b, auf dass du, Bruder und Schwester, alles, nicht nur das Beten und das Lesen, alles nach dem Muster machen. Wenn du das nicht tust, bist du eben im Ungehorsam. Dann lässt Gott dich abstrampeln. Wir finden ein wunderbares Wort in Psalm 119, Vers 4. Da sagt die Schrift, du hast deine Vorschriften geboten, sagt der Psalmist. Du, Gott, hast deine Vorschriften geboten. Wozu denn? Damit sie fleißig beobachtet werden. Verstehen wir jetzt? Du sollst die Weisung des Neuen Testaments fleißig beobachten. Nur ein oder zwei Punkte, nein. Alle! Auf dass du alles nach dem Muster machest und tust. Damals freilich zeigte die Weisung auf die Herstellung des Zeltes, der Zusammenkunft und der Hütte, des Stifts und der Dinge, die darin sein sollten. Jedes Abgehen von den Musteranweisungen war ein Verlassen Gottes selbst damals. Jede Nichtbefolgung der Weisungen des Neuen Testaments stellen heute Untreue Gott vor. Da nützt es nicht, nein, eben nicht, wenn wir Gott Ersatz anbieten durch ein 20-stündiges tägliches Bibelstudium oder ein 20-stündiges Beten. Das ist kein Ersatz, Gott nimmt es nicht als solches an. Das Muster wird verlassen. Darum geht's, dass Gott gegeben hat. Wir müssen uns verändern, nicht aber der Herr, ob wir dazu bereit sind, nach dem Muster zu tun. Und wenn du es nicht tust, dann mach es doch zuerst, wie es David nicht tat. Frag zuerst Gott, was in der Bibel geschrieben steht. Und wenn du noch nicht klarkommst, dann tu's, wie es David tat. Dann frage die Priester und die Leviten. Durch Nichtachtung der Vorschrift Gottes kam Ussa ums Leben. Und durch Nichtachtung der Lehre des Neuen Testaments leben viele Gläubige heute sieglos dahin. Sie wollen's nicht, aber sie tun's. Sie wundern sich, aber sie erkennen's nicht. In beiden Fällen wurde das Muster nicht anerkannt, was Gott gegeben hatte und worin wir Gott nur Ehre geben können, wenn wir es tun.